Viele Neuheiten, Schuldenumlagerung und Diversität sind die Themen in unserer heutigen Newsfolge zur KW17 mit Max.
Hallihallo.
Und mit mir, wie immer, mit Jascha. Hallöchen. Ja, wollen wir direkt starten, Max?
Ich würde sagen, wir starten gleich schamlos in die News rein. Mit einem kleinen Vorabhinweis für euch da draußen, was quasi auch das Thema Brettspiele-Neuheiten mit tangiert. Falls ihr es noch nicht gemacht habt und diese Folge direkt bei Release hört, was wir natürlich hoffen, habt ihr noch bis zum 30.04. Zeit, eventuell euch fehlende Add-ons von Castles of Burgundy nochmal zu kriegen. Denn Awakened Realms hat einen Reprint dieser Neuauflage gemacht, wo ihr speziell auch die Add-ons einzeln dazu buchen könnt. Habe ich auch gemacht, weil mir das eben im ersten Pledge fehlte. Nur so für euch, falls ihr eure Sammlung dahingehend vervollständigen wollt, jetzt ist noch bis 30.04. die Gelegenheit dazu.
Mhm.
Ja, und mit diesem freundlichen Hinweis aus dem Studio, hätte ich jetzt was gesagt, aus der Regie, springe ich einfach gleich mal in mein erstes News-Thema. Denn, Jascha, ob du es glaubst oder nicht, aber Amanda Lorianne meets Gloomhaven demnächst.
Okay, da gib mir doch mal ein bisschen Kontext. Wer ist das?
Genau, Amanda Lorianne ist einfach nur ein dummer Witz für Mandalorian.
Oh nein, ich bin voll reingefallen.
Wundervoll, ausgezeichnet.
Ich dachte,
hast du die Serie gesehen?
Ja, habe ich.
Sehr gut, dann bist du derjenige von uns, der da mit Hintergrundwissen glänzt. Ich nämlich nicht. Ich habe die Serie nicht gesehen, weil für mich hört Star Wars nach Episode 6, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, also den alten 3 auf. Aber das ist ein anderes Thema. Denn der kreative Kopf hinter Imperial Assault und Outer Rim meldet sich mit seinem eigenen Studio Unexpected Games mit einer, unerwarteten Kombination zu Wort. Denn, wie schon gesagt, Mandalorian meets Gloomhaven.
Das hört sich interessant an.
Ja, da kommt ein neues Brettspiel auf uns zu und die bisher gezeigten Ausschnitte zeigen uns einfach so ein bisschen the best of both worlds an der Stelle. Denn wir haben den taktischen Kampf auf den Hexfeldern und die individuellen Decks pro Charakter, die Gloomhaven ja in ein so ausgezeichnetes Spiel verwandeln, meiner Meinung nach, kombiniert mit Charakteren und Inhalten aus der Serie, da diese Fähigkeitskarten zum Beispiel so ikonische Momente aus der Serie wieder darstellen. Ne?
Mhm.
Das heißt, da kommt auch quasi der Serienfan total auf seine Kosten, weil er seine Lieblingscharaktere im Zweifel wiederfindet. Ne?
Mhm,
aber auch der Taktik-Brettspieler kommt nicht zu kurz, weil das halt eben eins der Kernelemente ist. Und das Spiel soll sich handlungstechnisch komplett mit der ersten Staffel der Disney-Plus-Serie auseinandersetzen und ist damit, finde ich, für Fans der Serie ein ziemliches Muss als Brettspielkauf.
Ja, ich denke auch mal, wenn man Star-Wars-Fan ist. Wobei bei den Serien kann man ja echt sagen, da war ja Mandalorian schon, also die erste Mandalorian-Staffel schon eine der besseren, die da in letzter Zeit so erschienen sind. Star Wars-Fans wissen, was ich meine.
Ich kann sagen, ich kann da nichts zu sagen, weil ich habe sämtliche Serien, Filme danach nicht gesehen, nicht bewusst boykottiert, muss ich dazu sagen. Das klang jetzt im ersten Moment bei mir so, aber einfach nicht gedacht so, hey geil, da muss ich jetzt für ins Kino, sondern mir so, aha, ja gut, Disney melkt die Kuh wieder, bis sie tot ist, alles klar.
Ja.
Das also war leider so meine initiale Reaktion.
Ich würde sagen, so die einzigen Sachen, die mich so richtig überzeugt haben, das war im Grunde genommen der Rogue One-Film, der ja keine offizielle Episode ist, sondern so eine Rahmenerzählung zu Star Wars. Das war für mich sehr gut. Und eine Serie, jetzt überlege ich gerade, wie hieß die denn nochmal, wo Pedro Pascal auch mitgespielt hat. Oh, warte, das muss ich gerade googeln. Ich will nicht ohne die Empfehlung hier das Star Wars-Thema verlassen. Nee, warte gar nicht. Pedro Pascal spielt ja den Mandalorian. Aber ich
wollte es gerade sagen. Also ich habe jetzt kurz gewartet und dachte, jetzt kommt noch irgendeine neue. Aber ich dachte, er ist doch der Mandalorian.
Ja, genau. Ich habe mich im Schauspieler vertan gerade. Also was man wirklich außerdem noch gesehen haben kann, finde ich, ist Andor. Die Serie war richtig, richtig gut.
Oh ja, da habe ich auch nur Gutes von gehört.
Ja, und was mich ja auch letztens überrascht hat, habe ich ja, glaube ich, schon mal empfohlen, Star Wars Visions. Auf Netflix. Da gibt's so die erste Staffel ist hauptsächlich Anime, die hat mir nicht so zugesagt. Aber in der zweiten sind das so ganz viele Kurzfilme in echt den verrücktesten Stilen. Von Stop-Motion über, ich glaube, da ist auch ein oder zwei so Anime-Folgen sind auch wieder bei. Aber ansonsten echt von ganz vielen verschiedenen Studios, so ganz kurze kleine Episoden. Ist so ein richtiges kleines, ein kleiner Schatz, finde ich, diese Serie.
Ja gut, ich habe früher auch gerne, wenn es im Free-TV mal lief, The Clone Wars, diese Animated-Serie geguckt. Die war auch irgendwie ganz witzig.
Die habe ich zum Beispiel nie gesehen. Das da war für mich immer Schluss.
Ich weiß es auch nicht. Also war für mich dann auch immer nicht so. Das war halt nicht richtig Star Wars. Ich weiß auch nicht warum. Ja, weil da mögen uns die Star Wars Fans da draußen jetzt steinigen, aber
ich finde auch Clone Wars ist ja noch ein Spin-off von den Sequels und deswegen kann man das auch echt vernachlässigen, wenn du mich fragst, weil die Sequels waren ja die Prequels, nicht die Sequels, sorry.
Ja, es macht das Ganze nur ein bisschen durchsichtiger, was da noch alles nebenbei auf irgendwelchen Nebenschauplätzen passiert ist. Ne? Das ist schon ganz nett, wenn man da Full Dive rein möchte, weil es auch ein Pen and Paper dazu gibt im Zweifel, ne, wenn man da so tief rein möchte, aber man kann das durchaus vernachlässigen, das ist schon nicht ganz unrecht und es fehlt einem trotzdem kein Verständnis für die Hauptserie.
Wobei es ja auch niemanden vermiesen möchte.
Nein, so, aber wir schweifen ab. Auf keinen Fall. Genau, also grundsätzlich finde ich halt, man darf auf das Spiel durchaus gespannt sein. Angepeilt wird ein Release zur GenCon dieses Jahr im August, also auch gar nicht mehr so lange hin. Bleiben wir mal gespannt, ob es gehalten werden kann. Wir hatten ja in unseren letzten Folgen häufiger auch mal darüber gesprochen, dass Spieletitel leider auch immer mal wieder verschoben werden müssen. Dass im Brettspielgenre auch diese Mentalität aus der Computerspielbranche Einhalt nimmt. So, wir kündigen jetzt mal August an, 24, und dann releasen wir es aber Mai 26, weil wir müssten 15 Mal verschieben.
Das kennen wir ja.
Ja, deswegen, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich habe noch nie weitere Serien gesehen. Meint ihr, das ist auch für Leute was, die keine Serien weitergeguckt haben, also auch den Mandalorian quasi nicht gesehen haben? Oder eher ein Kauf, Pflichtkauf nur für Fans der Serie? Bin gespannt.
Ja, schreibt es uns. Ich mache auf Spotify einen Fragensticker.
Sehr gut, sehr gut. Das war aber schon meine News Nummer 1, Jascha. Damit gebe ich den Redestein an dich weiter.
Vielen Dank, den fange ich gerne. Ich habe ein ziemliches Kracherthema, könnte man schon sagen, mitgebracht, was mich überrascht hat an mehreren Stellen. Und zwar hat vielleicht jemand von euch das schon mitbekommen. Asmodee ist bisher Teil der Embracer Group gewesen und wird jetzt aber vom Mutterkonzern ausgelagert. Warum, könnte man sich fragen? Max, hast du eine These? Nochmal schnell geraten. Was würdest du erwarten, wenn ich sage, eine Firma wird abgestoßen?
Sie macht nicht genügend Gewinn oder gar keinen Gewinn.
Also ja, war nämlich auch
sterbende Körperteile abschneiden.
Ja, war auch mein Gedanke. Tatsächlich soll Asmodee aber einen Großteil der Schulden der Embracer Group übernehmen, nämlich 900 Millionen Euro.
Ganz Alter Falter.
Schön, ja, eine ganz schöne, also wirklich, wirklich eine Menge Kohle. Das ist der Großteil der Schulden, die Embracer Group bisher hat. Und mit dieser Auslagerung will man eben das finanzielle Überleben des Konzerns sichern. Und ich habe echt gedacht, Alter, wie kann man denn ein Brettspielekonzern mit 900 Millionen Euro weiterführen, war mein Gedanke natürlich. Aber wenn man die Hintergründe und die Dimensionen sich so ein bisschen anschaut, dann kann man echt nur staunen. Also mich hat vieles an dieser ganzen Story echt überrascht. Unter anderem ist es so, dass die Embracer Group, von der ich vorher nie gehört hatte, mit solchen Dimensionen tatsächlich hantiert, weil die unter anderem die Herr der Ringe und die Hobbit-Lizenz abzubezahlen haben. Was Spiele angeht. Ich glaube, an den Filmen sind die nicht beteiligt, weiß ich gerade nicht genau. Aber zumindest in der Sparte sind die sehr aktiv. Und auch zahlreiche Videospielstudios, die für Embracer arbeiten. Also richtig großes, großes Ding, das Ganze. Und da wirken diese 900 Millionen Euro dann auch doch irgendwie nachvollziehbar.
Ja, gut, das ist dann auch vielleicht eher weniger erschreckend.
Ja. Pass auf, es kommt nämlich noch dicker. Embracer war ehemals ein hauptsächliches Videospielunternehmen und die haben Asmodee vor etwa 3 Jahren für 2,75 Milliarden Dollar gekauft. Also Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass Asmodee diesen Betrag wert ist oder wert war damals, das hätte ich echt nicht für möglich gehalten für das Bild, was ich von Asmodee bisher hatte. Hat mich überrascht.
Ja, es ist immer wieder, also man unterschätzt, glaube ich, einfach schlichtweg, wie krass auch die Zahlenwerte in unserer geliebten Brettspielbranche sind, weil sie halt eben immer noch für den Großteil der Welt eine Nische ist, in Anführungsstrichen. Ne?
Ja, richtig. Ja, und was Embracer damals gemacht hat, war allerdings so ein typisches Schnellwachstumsverhalten. Das kennt man ja aus der Wirtschaft leider häufig, dass dann einfach, wenn gerade das Geld gut reinkommt, man wachsen möchte, möglichst viel Gewinn erzielt. Und so war es bei Embracer anscheinend auch. Und das lief vor der Corona-Zeit dank niedriger Zinsen ganz gut. Aber 2023 ist dann ein Deal geplatzt mit einem saudi-arabischen Spielunternehmen, das heißt Savvy Games Group. sagte mir auch gar nichts, bin ich ganz offen. Und das war halt ein Riesenschlag. Also man hat sich zu sehr darauf verlassen, dass das zustande kommen wird. Und infolgedessen musste Embracer dann 1400 Menschen bei sich im Betrieb entlassen, was auch schon wieder eine sehr krasse Dimension ist, an die ich gar nicht so gedacht hätte. Und auch einige Assets mussten halt abgestoßen werden, unter anderem Gearbox Studios, die hinter Borderlands zum Beispiel stehen.
Ach krass, auch okay.
Ja, also war mir überhaupt nicht klar, dass, also wie gesagt, ich kannte die Embracer Group gar nicht und dass Gearbox zum Beispiel Teil von denen ist und noch viele andere Studios. Einfach nur irre. Also was da so im Hintergrund abläuft und man jetzt erst so mitbekommt, also ich zumindest, vielleicht wisst ihr da draußen da schon länger Bescheid, habt sowas im Blick, aber mich hat's richtig überrascht. Ja, genau. Und jetzt ist die Frage, wie es mit Asmodee weitergeht. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie die gerade selbst so mit ihrer Gewinnmarge dastehen, ob die sich von diesen 900 Millionen Euro überhaupt erholen können, ob das realistisch ist oder ob Embracer da einfach sagt, ach komm, wenn es pleite geht, egal.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da wird schon ordentlich Futter dahinter sein, dass du da keine, wie soll ich das nennen, keine Pleiteängste haben musst, würde ich mal ganz stark behaupten. Ist ja, jetzt aber nur eine vorsichtige Vermutung von mir. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie wirklich beigehen und eine Firma wie Asmodee, die ja auch im Endeffekt viele, viele kleine Zusatzassets hält, mit so viel Schwung vor den Bus stoßen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, viel zu viel Futter, was dahinter steckt noch.
Ich glaube auch.
Das würde man ja komplett auf Null setzen im Endeffekt und gefühlt die Brettspielindustrie ja auch um einen ihrer größten Publisher beschneiden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das macht, nur um 900 Millionen loszuwerden. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich denke auch. Okay, Max, aber damit gebe ich mal an dich zurück. Was hast du uns denn an zweiter Stelle mitgebracht?
Ja, an zweiter Stelle habe ich noch mal wieder was Neues mitgebracht. Diesmal zwar kein neues Brettspiel an sich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von unseren HörerInnen, so wie wir auch, Pen & Paper spielen. Und Pen & Paper ist ja nun mal ein soziales Spiel, wo man durchaus auch mal seine Freunde irgendwie zusammenkriegen muss. Ne? Und wir wissen beide selber, wie schwierig das ist, manchmal alle Leute an einen runden Tisch dafür zu kriegen.
No? Das stimmt.
Oder in unserem Fall einen rechteckigen, aber Details. Dementsprechend ist natürlich über die letzten Jahre auch mit Corona gerade das Online-Pen and Paper sehr, sehr geboomt. Über diese Virtual-Tabletop-Systeme wie Roll20 und sowas zum Beispiel. Mhm. Und gerade Roll20 ist jetzt ein interessanter Punkt geworden, weil früher musstest du, wenn du mit Roll20 eine Kampagne geleitet hast, musstest du im Browser Roll20 offen haben, dann hattest du auf dem zweiten Bildschirm im Zweifel noch Discord offen für die Voice-Communication mit deinen SpielerInnen. Das wird jetzt in Zukunft nicht mehr nötig sein, werter Freund, denn Roll20 arbeitet an einer Integration mit Discord zusammen, dass du explizit im Discord eine App hast, die diesen Virtual Tabletop abbildet, mit Character Sheets, mit Battle Maps, mit 3D-Würfeln und so weiter und so fort, dass du nur noch deinen Discord-Server aufmachen musst, alle sich in den Discord-Sprachchat klemmen müssen. Dann startest du die App und dann können alle in ihrem Discord sehen, was Phase ist und müssen nicht noch einen Browser, einen zweiten Bildschirm, was auch immer dabei haben.
Mhm.
Und das finde ich ist einfach ziemlich geil.
Ja, muss ich auch sagen. Wird das dann ein kostenpflichtiges Plugin für Discord? Weißt du da Näheres? Oder
nee,
steht das noch nicht fest?
Soll kein kostenpflichtiges Plugin werden, so wie ich das verstanden habe. Es ist ähnlich wie Roll20 an sich kostenfrei über diesen Aktivitäten, ich nenne es jetzt mal Shop, ne? Also Discord hat ja quasi einen App-Store, den du auf den Servern installieren kannst. Da kann ja alles Mögliche bei sein, Rollbots, Musicbots, was auch immer. Ne?
Mhm.
Und da soll das auch mit reingefasst werden dann am Ende des Tages, dass du es einfach auf deinem Server installieren kannst und es dann nutzen kannst. Wichtig ist hierbei, dass du allerdings natürlich, es ist immer noch Roll20, nur über die Discord-Infrastruktur. Das heißt, du brauchst natürlich deinen Roll20-Account. Hast du bei Roll20 Sachen gekauft, wie Battle Maps, Soundsets, was auch immer. Ne? Also kannst bei Roll20 eine ganze Menge kaufen. Du kannst auch die Inhalte der Bücher für kleines Geld auf Roll20 kaufen, dass du dann in deinem Stash quasi alle D&D-Regelwerke hast oder irgendwie sowas. Ne?
Spannend.
Das bleibt weiterhin erhalten. Das bleibt auch Cross-Platforming-mäßig erhalten. Also du musst dich nicht entscheiden, machen wir unsere Kampagne im Discord, machen wir sie im Browser. Wir können sagen, ey, heute haben wir alle Discord, alles klar, wir machen es über Discord. Nächste Woche bist du auf Dienstreise, hast keinen Zugriff auf deinen Discord, hast nur Browser. Alles klar, kein Ding. springen wir in den Browser rein. Ne? Du kannst also zwischen den Modulen wechseln, ohne irgendwas zu verlieren dabei. Finde ich es auch ein schönes Feature.
Ja, das hört sich wirklich gut an.
Ne? Deswegen,
spannende News.
Also genau, es wird alles übertragen, was du halt in deinem Roll20-Account auch hast. Das heißt, es ist prinzipiell kostenlos, hat aber natürlich einen, ich nenne es jetzt mal In-Game-Shop.
Aha. Ne?
Also keine Lootboxen zum Glück, aber...
Also du kriegst so ein Soundboard und musst dann, oder kriegst du Soundfiles in der Lootbox. Und dann hast du da, wenn du Pech hast, hast du Furzgeräusche drin. Und wenn du Glück hast, dann irgendwas, was du sinnvoll in Kampagnen verwenden kannst.
Gott, und dann suchst du irgendwie 3 Jahre nach dem Goblin-Angriffsschrei, weißt du?
Und kannst den handeln für echt Geld.
Oh Gott, ja. Counter-Strike-Skins incoming.
Max, wir geben schon wieder schlechte Ideen.
Ich wollte sagen, einfach weghören. Ganz wichtig für euch da draußen, falls ihr schon Roll20 nutzt und seid Abonnenten des Roll20 Pro Dienstes, dann könnt ihr schon ab 30.04. euch für eine Closed Beta anmelden und dieses geile Feature schon testen und uns hoffentlich dann auch mitteilen und der Welt da draußen, ob sich dieses Feature lohnt, ob es Bock macht oder nicht. Ich persönlich finde es ja ganz gut, muss ich sagen, dass die Hürde für Online-Pen and Paper immer kleiner wird, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wahrscheinlich ähnlich. Wir haben beide viele Freunde wild durch Deutschland verteilt. Aber wenn man mit denen mal eine Pen-and-Paper-Runde machen will, ist man zwangsläufig auf das Internet angewiesen.
Ja, das stimmt.
Aber da finde ich immer schön, wenn so Hürden dann immer kleiner werden. Ich meine, gut, realistisch betrachtet, ne, ich muss meinen Browser öffnen, ich habe nebenher Discord offen. Die Hürde hält sich in Grenzen. Aber es ist immer noch eine Hürde da gewesen und sie ist weiter geschrumpft. Und das finde ich einfach sehr, sehr toll, muss ich sagen.
Ja, und vor allem, man weiß ja dann auch nicht, wohin die Reise geht, ne? Also wenn diese Integration da ist, können ja darauf noch coole neue Features aufbauen, die noch mehr Komfort bieten und ja, man weiß nicht, wohin es läuft.
Glaub mir, Roll20 bietet schon unglaublich tolle Funktionen, auch gerade für Spieler, für DMs und sowas. Das ist der Obershit. Ich habe schon diverse Runden über Roll20 selber gespielt, aber nicht geleitet tatsächlich. Da kannst du, wenn du beigehst und deinen Charakterbögen implementierst, das geht für bestimmte Systeme, die großen Systeme, Dungeons and Dragons, DSA und sowas, die kannst du integrieren, auch Cthulhu kannst du integrieren. Und wenn ich dann zu dir sage, ey Jascha, würfel mal auf Verborgenes erkennen, dann klickst du in deinem Charakterbogen einfach nur auf Verborgenes erkennen und er würfelt automatisch die richtigen Werte und spuckt dir eine kleine Tabelle aus, bei Cthulhu jetzt zum Beispiel, ob du bei einem schwierigen Erfolg, bei einem extremen Erfolg, bei einem normalen Erfolg bist. Und vor allen Dingen auch mit den Boni. Ich kann ja deine Probe erschweren oder erleichtern. Wenn du besonders gut darin bist, sag ich, du würfelst mit +1, ne? Dann guckt er, bei +1 hättest du bestanden, bei +2 hättest du auch bestanden, sogar mit extremem Erfolg und so weiter und so fort. Mega cool.
Ja, das hört sich ja richtig geil an.
Also das ist richtig komfortabel, das ist richtig, richtig schön für faule Menschen, dieses Ding. Erste Klasse, muss man wirklich sagen.
Sehr schön.
Ja, aber ansonsten finde ich das einfach eine tolle Sache, muss ich sagen.
Ja, unbedingt.
Und damit fliegt der Rede W20, um thematisch zu bleiben, jetzt wieder in deine Richtung, Jascha.
Hoffentlich ist es eine Natural 20.
Wenn du deinen Kopf hinhältst, bestimmt. Kritit.
Bam. Mein letztes Thema ist auf jeden Fall auch ein Hit.
Badumts.
Schlechter Witz. Ich habe mal so ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Und hab mal geguckt, was denn so in Übersee so abgeht, genauer gesagt in USA und Kanada. Und bin da auf eine ganz spannende Schlagzeile gestoßen. Und zwar gibt es ein Stipendium, was neuerdings ausgeschrieben wird. Wenn ihr da draußen noch vorhabt, irgendwie zu studieren und ihr interessiert euch für den Gaming-Bereich, dann ist das vielleicht eine gute Stelle. Ich meine, gibt ja einige Leute, die Auslandssemester machen oder ähnliches oder auch einen längeren Aufenthalt. Und zwar hat die Non-Profit-Organisation namens Women in Toys, Licensing and Entertainment, also WIT, dieses Stipendium jetzt schon zum wiederholten Mal ausgeschrieben. Ja, für uns beide, Max, für dich und mich, ist es nur so, ja, nebenbei interessant, sage ich mal. Es geht mir mehr um den Einblick, weil es sich, wie gesagt, vor allem an eingeschriebene Studierende in den USA und Kanada richtet. Aber ihr müsst nicht explizit auch aus einem dieser Länder selber kommen, sondern, wenn ich das richtig verstehe, könnt ihr auch als ausländische Studierende euch auf sowas bewerben. Und dieses Stipendium soll für mehr Gleichstellung sorgen in der Brettspiele-Community und das Ganze ein bisschen diverser machen, gerade auch was so führende Positionen angeht. Das Stipendium umfasst einmal 5.000 US-Dollar. Dazu gibt es ein Stipendiatenprogramm, also wie so eine Art Studienkolleg, wo man dann sich austauschen kann mit anderen Studis aus der Branche. Und dazu gibt es eine Aussicht auf spannende Stellen und interessante Praktika, weil nämlich der Vorstand von der WIT, da sind echt einige Leute drin, die was zu sagen haben in der Branche. Also unter anderem hochrangige Mitarbeiter von Asmodee und auch von Hasbro, die sind da vertreten und legen dieses Stipendium eben mit auf. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Gelegenheit vielleicht für den einen oder anderen. Wobei ich glaube, für diese aktuelle Ausschreibung, da müsstet ihr schnell sein, wenn ihr jetzt noch in die USA oder nach Kanada rüber wollt. Aber vielleicht ist das ja mal für den einen oder die andere von euch in der Zukunft interessant. In dem Fall eher die andere, da brauche ich nicht mehr zu gendern.
Ich finde es einfach aber toll, dass da wirklich auch auf die Diversität in der Branche geachtet wird, um da einfach eine Möglichkeit zu schaffen. Das finde ich toll. Also muss ich einfach knallhart so sagen.
Ja, finde ich auch. Also mittlerweile muss ich ja in jeder Folge eine kleine Videospielreferenz unterbringen, habe ich das Gefühl, weil es sich immer so anbietet. Aber gerade so bei so Videospielentwicklern, da sind ja in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, so Dinge ans Licht gekommen, was so die Unternehmenskultur angeht. Also ich weiß noch, Blizzard,
oh ja, hör mir auf,
mit einem Verhalten von Leuten, die wirklich hohe Positionen da haben, ne? Also unmöglich. Und ich weiß natürlich nicht, wie es in der Brettspieleszene aussieht, ob es da ähnlich ist. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann geht es auch nicht mal nur um Brettspiele per se, sondern um die Spielebranche insgesamt, also auch physische Spielzeuge für Kinder, denke ich mal. Ne? Hasbro ist ja auch mit am Start.
Naja, klar. Ja, wir hoffen einfach mal, dass es da besser zu Rande geht. Aber man muss ja leider traurigerweise auch immer sagen, dass die Zeit einfach wieder gezeigt hat, dass es eben leider nicht so ist.
Ja,
aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir BrettspielerInnen da draußen alle Knorke und Dufte sind und so einen Scheiß nicht machen.
Ja, also das muss man unserer Community ja echt hoch anrechnen. Ich habe bisher wirklich den Eindruck in der Brettspielszene, dass da eine sehr große Akzeptanz für alle und jeden wirklich ist. Aber das mag auch wieder nur meine Bubble sein, aber für mich ist die Brettspielszene halt ein freundlicher Ort mit freundlichen Menschen bisher.
No.
Ich habe noch wenig negative Erfahrungen gemacht, aber Max, du bist ja schon länger in der Szene als ich.
Ja, ich muss sagen, ich habe bis auf so einige wenige Ausschläge in die falsche Richtung noch keinen wirklichen Arsch in der Brettspielszene kennengelernt. Und die Ärsche, die ich kennengelernt habe, das war auch mehr eine subjektive Wahrnehmung meinerseits als wirklich eine objektive Tatsache, glaube ich.
Ja gut, wobei wir als Männer, ne, können das natürlich nicht aus der weiblichen Perspektive
beurteilen. Nein.
Aber es ist schön, dass zumindest, was das angeht, da wir so den gleichen Eindruck haben. Also sagt uns gerne mal Bescheid, wie ihr das seht, gerade wenn ihr selber Frauen seid. Wie erlebt ihr das? Seid ihr schon mal chauvinistisch behandelt worden bei einem Brettspielerabend? Oder, weiß ja nicht, vielleicht haben wir ja auch Leute da, die wirklich kompetitiv Spiele spielen und auf Turniere gehen. Und da interessiert mich das auch mal besonders, wie da so die Stimmung ist. Ich hoffe, dass meine heile Welt im Brettspiel nicht zunichte gemacht wird von euren Berichten.
Da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie es da in der kompetitiven Landschaft aussieht, gerade wenn ich so um meine Trading Card und Tabletop-Erfahrungen denke. Aber ich kann sagen, für mich auf Tabletop-Turnieren, man hat wenig weibliche Personen, also weiblich gelesene Personen gesehen. Aber wenn, dann waren sie auch durchaus herzlich aufgenommen. Zumindest bei den Events, wo ich war, kann ich sagen.
Ja.
Aber immer noch ein sehr männlich dominiertes Hobby gewesen zu der damaligen Zeit. Ob das immer noch so ist, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, wir sind noch dabei, dieses schlechte Nerd-Image oder zumindest die negativen Teile davon so ein bisschen abzustoßen. Weißt du, wie ein Schmetterling, der aus seinem Kokon rauskommt. So, kitschiges Klischee Nummer 1 erfüllt. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß.
Ich glaube, da ändert sich einiges.
Ja, man muss ja auch einfach sagen, die ganze Branche ändert sich ja auch einfach am laufenden Band. Und das finde ich auch gut so.
Ja.
Es wäre traurig, wenn es einfach stagnieren würde und dann wären wir auch effektiv nie über Spiele wie HeroQuest hinausgekommen. Na, also
ja.
Wäre das nebst Monopoly und Mensch ärgere dich nicht das Einzige, was bei mir im Schrank stehen würde, wahrscheinlich.
Ich werde mir mal, glaube ich, bald den Spaß machen und mein Spieleregal mal durchgehen und schauen, wie viele Autorinnen versus Autoren bei mir im Regal sind. Aber ich kann jetzt schon sagen, wenn es Beth Sobel nicht gäbe oder wenn die sich nicht so auf Brettspiele mittlerweile spezialisiert hätte, ich wäre echt traurig. Ich habe gerade mit Sattgrün wieder ein Spiel mit Artwork von Beth Sobel in der Hand gehabt und das ist einfach so wunderschön. Können wir übrigens auch mal hier zu viert spielen, Max.
Sehr, sehr gerne.
Demnächst.
Aber also wir neigen wieder dazu abzuschweifen, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube auch. Gut. Aber ich glaube, Max, dann sind wir mit den News für diese Woche durch.
Dann sind wir soweit für diese Woche wieder mit den News durch. Wenn ihr uns irgendwie erreichen wollt, uns Spielevorschläge, uns eure Meinung zu unseren News kundtun wollt, dann könnt ihr das einmal natürlich über den von Jascha in den Shownotes verlinkten Linktree tun. Oder aber ihr schreibt uns eine E-Mail an boardgamebravery@outlook.de oder ihr schreibt uns bei Instagram unter dem Handle boardgamebravery.podcast an. Da findet ihr auch immer mal wieder lustige Beiträge, wenn wir uns irgendwie dazu hinreißen lassen, was zusammen zu spielen, was häufiger vorkommt, erschreckenderweise.
Wer hätte das gedacht?
Und wenn wir irgendwie on Tour sind, sind da auch manchmal Real-Life-Bilder. Furchtbar.
Mit unseren beiden Visagen drauf.
Ja, ja. Oder unseren Händen.
Ja, oder das. Die sind um einiges hübscher.
Sprich da nur für dich. Also würde ich sagen, hören, sehen. Na, sehen tun wir uns wahrscheinlich nicht, aber wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche, ihr Lieben. Bis dahin von mir aus. Ciao.
Tschüss.